Moin moin und herzlich willkommen zu SpeedRank, deinem SEO- und Web-Performance-Podcast, in dem sich alles um die Themen Suchmaschinenoptimierung und PageSpeed dreht. Mein Name ist Daniel Pflege und ich bin Host dieses Podcasts sowie Marketing- und Produktmanager von SpeedRank.app, dem SEO- und Web-Performance-Tool für mehr PageSpeed und Conversion. Und heute widmen wir uns endlich, wie vorher schon angekündigt, dem Thema SEO Day 2019. Jetzt wird hier fleißig nebenan gebohrt. Ich weiß nicht, ob ihr das in der Aufnahme hinterher hören werdet. Auf jeden Fall, es liegt nicht an mir oder meinem Magen, sondern hier wird die unterste Etage so ein bisschen aufgerissen. Da hat früher ein Künstler drin gelebt. Der hat jetzt wohl anderweitig Pläne, ist umgezogen. Und ja, jetzt wird die ganze Etage flott gemacht und dementsprechend viel gebohrt und gehämmert. Jetzt kommt auch noch die Polizei vorbei. Ja, das ist live. Das ist Radio, meine Damen und Herren, ist es nicht. Aber wir lassen es trotzdem drinne. Gehört auch ein bisschen zum Spaß des Podcastens mit dazu. Ja, SEO Day 2019, der ist jetzt schon ein bisschen länger Geschichte. Wir wollen aber jetzt trotzdem nochmal drüber reden und so ein bisschen unsere Eindrücke schildern, wie es denn auf dem SEO Day war. Er war wie die letzten Jahre auch wieder im Rhein-Energie-Stadion. Ein wunderschönes Stadion, wenn nicht gerade der FC drin spielt. Naja, also zumindest vom Inhalt her war es deutlich attraktiver als die sonstigen sportlichen Leistungen. Und das Ganze so aufgeteilt, dass das im VIP-Bereich des Stadions stattfindet. Ihr habt so drei Stages sozusagen, die in verschiedene Themengebiete eingeteilt sind. Einmal so den klassischen E-Commerce-Bereich, einmal eher technisches SEO. Und der dritte Bereich dreht sich um On-Site- und Off-Site-SEO-Themen. Es war wieder eine gelungene Veranstaltung, so viel kann man oder kann ich schon vorweg sagen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Einmal natürlich, weil man die Leute aus der SEO-Szene trifft, natürlich auch neue Leute kennenlernt. Wo man sagen muss, dadurch, dass es dieses Jahr schon recht gut gefüllt war, war das mit dem Treffen gar nicht so leicht. Ich wusste zum Beispiel, dass ein paar Leute da war, die ich eigentlich auch treffen wollte, aber wir haben uns auch nicht gesehen, sind uns nicht über den Weg gelaufen, weil es dann tatsächlich doch aufgrund der Weitläufigkeit dann da und aufgrund der Vielzahl an Menschen recht schwierig war. Man hat sich vielleicht von Weitem ein bisschen gesehen, konnte sich mal zuwinken, aber um dann wirklich ins Gespräch zu kommen, das war nicht immer so möglich. Klar, ich habe ja zwischendurch überlegt, stimmt man sich einfach per Handy ab, so mal kurz per WhatsApp, wo bist du gerade, ich komme mit dazu. Andererseits sind natürlich die Themen und die einzelnen Bereiche doch recht vielfältig und dann wirklich was zu finden, was gleichzeitig für einen passt, dann doch eher komplexer. Und da komme ich dann zu einem Kritikpunkt, wenn nicht sogar vielleicht zum einzigen Kritikpunkt, dass dann doch die Zeiten zwischen den einzelnen Talks recht kurz waren. Also die Pufferzeit war recht klein, dadurch, dass dann eben die Wege noch etwas weiter waren oder natürlich andere Referenten vielleicht auch überzogen haben beziehungsweise ein bisschen länger gebraucht haben, denn es ist ja immer schwierig, die komplexen Themen in so eine recht kurze Zeitspanne zu quetschen, dass hinten raus natürlich die Zeit knapp geworden ist und es dementsprechend mit direkt dem nächsten Talk weiterging, und leider kein Raum für Fragen war. Das war ein bisschen schade. Teilweise ist man dann wirklich ausgegangen und dachte, okay, ich hätte jetzt gerne noch die eine oder andere Rückfrage gestellt oder da war noch eine kleine Unklarheit, die ich noch beseitigt haben wollen würde. Das Problem war dann eben, dass die Zeit fehlte, um das dann zu beantworten. Die Referenten standen natürlich danach für Fragen zur Verfügung. Also das war auf jeden Fall super, dass sie sich da die Zeit auch genommen haben. Allerdings waren die Themen halt wirklich so interessant, da sind wir halt wieder beim positiven Punkt, dass zumindest ich auch keinen der anderen Talks verpassen wollte und dann doch eher die Möglichkeit habe links liegen lassen, nochmal nachzufragen und dann stattdessen zu dem nächsten Talk weiter bin, der dann schon anstand. Und da würde ich gerne mal einfach mit euch ein paar durchgehen, die mich da interessiert haben, beeindruckt haben, die ich mir angehört habe. Natürlich nicht im Detail, also wer da wirklich wissen will, was genau in den einzelnen Talks passiert ist und wer die Infos daraus haben möchte. Es gibt auf der Seite des SEO Day die Möglichkeit, dass ihr euch die jeweiligen Videos dazu einfach käuflich erwerbt. Dann könnt ihr euch die Aufzeichnungen angucken. Die Adresse ist seo-day.de. Die genaue Adresse zu den Videos packe ich euch dann noch in die Shownotes, dass ihr direkt da hinkommt. Und da habt ihr auf jeden Fall die Option, euch den ganzen Talk dann nochmal in Ruhe anzuschauen und alle Infos daraus zu ziehen, die für euch so wichtig sind oder sein könnten. Was uns von SpeedRank auch so ein bisschen für uns bestärkt hat in den Dingen, die wir tun, war die Tatsache, dass in dem Talk Why Most SEO Audits Are Shit direkt gesagt wurde, was eigentlich so an den grundsätzlichen Audits, die man so von manchen Agenturen kriegt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes scheiße ist. Es gab ein paar schöne Beispiele, wie manche Audits da aussehen. Man bekommt da irgendwie ein 40, 50-seitiges Dokument oder eine fancy Präsentation mit irgendwelchen Datenanalysen um die Ohren gehauen, ohne da wirklich praktisch irgendwas mit anfangen zu können. Es gab auch eine kleine Abfrage, wer hat schon mal so ein Audit in die Hand bekommen? Da gingen eigentlich alle Hände im Raum hoch. Und wer hat hinterher das umgesetzt von den Dingen, die da drin standen? Und da gingen meistens eigentlich alle Hände runter. Genau darum ging es dann eben bei dem Talk. Also warum bekommt man überhaupt ein Audit oder einen Report in die Hand und setzt ihn dann hinterher nicht um? Das war so die Kernfrage. Und es liegt eben daran, dass die meistens überhaupt nicht praktisch sind, dass natürlich alles super toll analysiert ist, ihr habt schöne Charts dabei, ihr seht hier aufgezeigt, okay, deswegen ist es schlecht, aber es ist nicht praktisch übermittelt, was ihr eigentlich tun könnt, um das Ganze zu verbessern. Und da liegt eben der Hase im Pfeffer, wie es so schön heißt. Bastian Grimm, der den Talk gehalten hat, sagte auch, dass es eben auch daran liegt, dass viele einfach nur die Tools nutzen, die einem zur Verfügung stehen und das Ganze dann eben als Report verkaufen, dass es aber nicht hilfreich ist für den, der das Ganze bucht und das natürlich die Branche auch so ein bisschen in Verruf bringt. Also der praktische Tipp einfach, wenn ihr SEO sein wollt oder wenn ihr euch als Agentur verkaufen wollt, dann müsst ihr mehr können, als einfach nur Daten durch ein Tool zu jagen. Das kann im Endeffekt halt jeder, weil so ein Tool leisten oder sich zulegen, das ist recht einfach. Schmeißt einfach Geld dahin und lasst das Tool durchlaufen, sondern es geht wirklich bei einem guten Audit darum zu sagen, okay, das sind zwar die Daten, aber was kann ich daraus ableiten und welche aktiven Handlungsaufforderungen kann ich eigentlich damit verbinden? Das ist eben auch das, was ich eben gesagt habe, was uns so ein bisschen in die Karten spielt, beziehungsweise zeigt, dass wir mit unserem Tool auf einem guten Weg sind, weil es bei uns eben aus dem Audit heraus direkt Handlungsempfehlungen, To-Do-Listen gibt, die euch eben verraten, wie ihr dann euren Page-Speed verbessern könnt in der Hinsicht. Etwas sperrig war der Name des Talks. Sichtbarkeit ist ungleich Traffic plus Traffic ist ungleich Conversion mal semantische Verlinkungen geteilt durch Nutzersignale gleich SEO 2019. Der Talk wurde aber aufgrund des Jobwechsels der beiden Referenten so ein bisschen umgeschmissen, inhaltlich, so wie ich das verstanden habe. Also es ging dann doch eher inhaltlich nicht um das, was eigentlich geplant war. Und deswegen war der Titel natürlich zwar ein bisschen verwirrend, aber spiegelte auch eben die Situation der beiden wider. Es gab ein paar schöne Insights in dem Sinne, dass wir die Code-Suchmaschine Nerdy Data kennengelernt haben. Das ist eine ganz coole Möglichkeit, um mal zu testen, wenn bestimmte Tools genutzt werden. Da könnt ihr einfach das Code-Snippet des Tools mal rauskopieren und durch Nerdy Data jagen. Den Link gibt es dann auch in den Shownotes. Und das zeigt euch alle anderen Seiten an, die auch eben dieses Code-Snippet verwenden und dann eben auch dieses Tool. Das ist eine ganz schöne Möglichkeit, um mal zu gucken, womit die Konkurrenz so arbeitet. Andererseits natürlich für euch auch eine gute Möglichkeit, solltet ihr mal eigenen Code in Verwendung sehen, wo ihr denkt, das ist jetzt aber nicht ganz koscher, dass sie unseren Code einfach kopieren, wäre es natürlich auch eine Möglichkeit, das einfach mal zu testen und durchlaufen zu lassen. Großer Punkt war eigentlich die Nutzung von Schemata, also alles, was mit schema.org zu tun hat, das sollte auch wirklich genutzt werden, weil Google dann wirklich auch stark auf die schematischen Daten setzt in Zukunft. Siehe zum Beispiel die Featured Snippets in den Google SERPs oder eben auch der neue FAQ-Bereich, der dann nochmal hervorgehoben wurde. Also es geht ja wirklich darum, die Daten zu aggregieren, in Schemata einzubetten, die Schemata zu verwenden und Google die Daten so aufzubereiten, dass man sie auch in verschiedenen Suchsituationen gut finden und vermitteln kann. Ja, Lead-Generierung über SEO-Traffic war noch ein cooler Talk von Daniel Knoden. Das war ein schöner Use-Case, wie er gezeigt hat, wie er die Landingpage eines Kunden so ein bisschen umgebaut hat und verschiedene Techniken angewendet hat, um dann eben durch SEO bzw. durch das Umbauen auch der Landingpage mehr Leads zu generieren. Da habe ich ein schönes Tool kennengelernt, was ich vorher so noch nicht kannte, gerade wenn es jetzt darum geht, so Cross-Browser-Testing und sowas zu machen. Browser-Shots nennt sich das Ganze. Da könnt ihr einfach die jeweiligen Browser auswählen, auf die ihr eine Seite testen wollt, schmeißt die Seite da rein und bekommt automatisch angezeigt, wie die Seite auf den einzelnen Browsern aussehen wird. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. Freshping wurde noch empfohlen, dass das ist eher so ein Monitoring-Tool, wo ihr schauen könnt, ist die Seite online oder wann ist sie offline, um auch zu gucken, dass die regelmäßig dann online ist und nicht zu Phasen offline geht, wo ihr dann vielleicht doch mal mehr User haben solltet, beziehungsweise wo der Traffic am höchsten ist. Für uns natürlich am interessantesten Maximum Page Speed 100% bei Google Lighthouse Audits von Tobias Schwarz. Da hat der Tobias ein bisschen aufgezeigt, wie man denn es schafft, diese ominösen 100% bei Lighthouse zu meistern. Das geht auf jeden Fall. Er hat es gezeigt, bei uns im SpeedRank-Blog ist es ja auch so. Also das schwankt natürlich manchmal je nach Testsituation, aber wir haben da ja auch die 100 geknackt mit unserem Blog. Und er hat da ein paar schöne Insights präsentiert, welche Möglichkeiten es da gibt, um das Ganze zu optimieren. Ja, zum Beispiel dann eben HTTP1 auf HTTP2 Umstellung postuliert, Brotlied zur Komprimierung empfohlen. Und es gibt in den Google Chrome DevTools ein sogenanntes Coverage-Tool, was euch anzeigt, wie viel von JavaScript und CSS-Code ihr eigentlich nutzt und wie viel Prozent oder welche Script-Tags ihr überhaupt nicht verwendet. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um zu sagen, okay, das, was ich an CSS überhaupt nicht nutze, das fliegt einfach aus den Dateien raus und so spart ihr natürlich ein bisschen Dateigröße und könnt dann natürlich auch den Page-Speed verbessern. Ja, für mich so ein bisschen das Highlight war der Talk von Martin Splitt von Google, der angereist ist mit der Mission, uns JavaScript wieder ein bisschen freundlicher näher zu bringen. JavaScript hat ja jetzt gerade auch, was Seitenladegeschwindigkeit angeht, so ein bisschen den schlechten Ruf bekommen. Viel zu viel JavaScript ist eben nicht gut. Render-Blocking und so weiter und so fort macht die Seiten langsam, wenn es halt falsch eingesetzt wird. Er hat da so ein bisschen Lanze für JavaScript gebrochen und gesagt, wenn man es richtig einsetzt, ist es eine ungewöhnliche Freundschaft zwischen JavaScript und SEO. Er hat da auch mit einigen Obskuritäten bei Google so ein bisschen aufgeräumt und hat gesagt, es kann halt sein, dass ihr bei Google den Crawling-Fehler Other Error angezeigt bekommt, was halt manchmal der Fall ist, aber relativ selten auftritt. Und er hat sich da so ein bisschen dafür entschuldigt, dass es diesen Fehler gibt und hat erklärt, woher der kommt. Das fand ich eine ganz witzige Anekdote. Und zwar geht es darum, dass eben der Googlebot versucht, die Seite zu crawlen und es natürlich sein kann, dass aus irgendwelchen Gründen das Crawling nicht funktioniert. Und dann wird es eben noch ein paar Mal probiert. Und es kann eben sein, dass dann dieses Crawling abbricht und der Googlebot es nicht schafft, die Seite zu crawlen. Das Problem ist natürlich, das ist ja kein Fehler auf eurer Seite, sondern der Googlebot hat es halt nicht hinbekommen. Und wenn jetzt sowas wie Timeout oder Server-Timeout da stehen würde, was natürlich auf der einen Seite richtig ist, weil es bei Google ein Timeout ist, dann würdet ihr zu euren Entwicklern rennen und sagen, hier, wir haben Server-Timeout, das geht nicht, irgendwas ist mit dem Server nicht in Ordnung. Obwohl bei eurer Seite ja eigentlich alles stimmt. Und deswegen heißt das Ding Other Error, das ist halt wirklich nicht nachzuvollziehen ist, woher dieser Fehler kommt, aber solltet ihr ihn bekommen, dann könnt ihr sicher gehen, das war dann eher ein Fehler auf Google-Seite und nicht von euch. Im E-Commerce-Raum war dann noch Christian Solmecke am Start, den kennen viele von euch wahrscheinlich so als bekanntesten YouTube-Anwalt Deutschlands und er hat ein bisschen über das Cookie-Urteil des Europäischen Gerichtshofs erzählt, welche Möglichkeiten der Cookie-Nutzung erlaubt sein werden, welche nicht. Also Quintessenz war halt so ein bisschen all das, was Convenience für den Nutzer bedeutet, also Einstellungen auf eurer Seite, vielleicht Login. Das ist eine Möglichkeit, Cookies abzuspeichern und dann eben zu sagen, die bleiben auch gespeichert, ohne das jetzt unbedingt abzufragen. Alles andere, was jetzt Tracking, Werbung oder Ähnliches angeht, das muss eben bestätigt werden. Das ist jetzt aber nur eine grobe Zusammenfassung von mir. Bitte nicht als Rechtsvorschlag verstehen, sondern da solltet ihr euch wirklich nochmal eingehend informieren, was dann eben genutzt werden sollte oder nicht. Aber als Daumenregel gilt natürlich lieber alles mal abfragen und dann bitte auch einzeln auswählen lassen. Also was nicht mehr möglich sein wird, ist diese Pauschalabfrage. Wir nutzen Cookies und wenn du hier bleiben willst, deal with it oder geh bitte. Das wird nicht mehr möglich sein, sondern es geht dann wirklich darum, das explizit auswählen zu können. Und ich glaube, so wie ich ihn verstanden habe, darf es auch nicht standardmäßig ausgewählt sein, sondern es muss explizit wirklich bis auf diese Basic-Cookies, die man setzen darf, weil jetzt zum Beispiel Login-Daten oder sowas abgelegt werden, bis auf diese Basics muss das dann alles manuell zugeschaltet werden vom Nutzer. Wer das dann machen wird, ja, das oder sich freiwillig verfolgen lässt, das ist hier, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Aber so sieht das Urteil aktuell aus. Es gab noch einen schönen Talk über Wettbewerbsanalysen bei Google beziehungsweise Wettbewerbsanalysen in Sachen SEO. Da wurde vor allem Ahrefs, ich nenne es jetzt mal Ahrefs, da gibt es ja Diskussionen darüber, wie es ausgesprochen wird, ob Ahrefs oder Ahrefs oder sonstiges, wurde da für Content- und Link-Analysen des Wettbewerbs empfohlen, dass ihr einfach eure Wettbewerber da anlegen könnt, schauen könnt, mit welchen Keywords ranken die, welchen Content produzieren die zu diesen Keywords, wie sieht die externe Verlinkung aus. Da wurde also die Software so ein bisschen als Beispiel benutzt. Geht natürlich auch mit anderer SEO-Software da draußen. Einen schönen und wichtigen Punkt fand ich noch das Analysieren von Sitemaps. Also schaut euch an, welche Sitemaps oder wie viele Sitemaps haben eure Mitbewerber hinterlegt. Was für Kategorien sind da drin? Also wofür werben sie eigentlich? Welche Produkte verkaufen sie? Und welche Unterseiten pflegen sie noch zu den einzelnen Produkten, die sie da anbieten? Und schaut euch auf jeden Fall Social Media Posts und Ads der Konkurrenz an. Da geht's, wie gesagt, wurde auch in diesem Talk nochmal explizit herausgestellt, nicht darum, das alles nachzumachen, sondern sich dann eher inspirieren zu lassen. In welche Bereiche solltet ihr überhaupt investieren? Wie sollte das Wording aussehen? Und dann geht's natürlich darum, kreativ zu sein und Dinge dann besser zu machen als die Wettbewerber. Ne? Nur so kann man erfolgreich sein, nicht einfach nur bloß kopieren, sondern das nehmen, was schon da ist und nochmal besser machen, wie der gute Steve Jobs das mit dem Smartphone so gemacht hat. Ja, vergessen werden soll auch nicht der gute Marco Young, der schon relativ früh um 9.40 Uhr einen Talk gehalten hat zum Thema So geht SEO heute, unbekannte Wege zu mehr Umsatz. Das war auch so ein bisschen Real Talk, nenne ich es mal. Gerade was jetzt Google anging, er sagte auch, Google macht einfach Faxen momentan, Google spinnt teilweise, man weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, was jetzt bestimmte Dinge überhaupt bringen sollen, die da angestoßen werden, die vielleicht auch zwei Wochen später wieder revidiert werden. Also versucht euch wirklich auf die Basics zu besinnen, schaut euch neue Bereiche an, wie zum Beispiel Entitäten, wo es auch darum geht, welche Persönlichkeit steckt eigentlich hinter dem Content, wofür steht diese Person, versucht Experten auf einem Gebiet zu werden, euch als Experten zu profilieren und schaut auch mal in andere Bereiche rein. Das Thema SEO ist ja für ihn auch immer ein großer Bereich. Ich weiß nicht, ob ihr seinen Podcast auch verfolgt. Wenn nicht, Schande, tut's auf jeden Fall. Der Wayne-Podcast, der kommt auch noch in die Shownotes mit rein. Und da hat er sich auch diesem schnell und hektisch Reichthema oft angenommen und gesagt, okay, man kann halt von den Leuten halten, was man möchte, aber sie haben Erfolg mit den Dingen, die sie tun und man sollte schauen, auch gerade im SEO-Bereich, dass man so die Art und Weise, wie da eben Marketing gemacht wird, einfach so ein bisschen anpasst auf den Bereich, den man bedient, aber sich da auch ein bisschen so aus dem Playbook der anderen etwas rausnehmen sollte und einfach über den Tellerrand schauen sollte, statt einfach nur stur sein Ding zu machen, wie man das immer schon gemacht hat. Ja, und ich glaube, das war zumindest jetzt im Schnellgalopp, im Schnelldurchlauf ein guter Überblick über die Themen, die euch da erwartet haben auf dem SEO Day. Ich bin gespannt, wie es dann nächstes Jahr läuft. Da ist die große 10-Jahres-Party. 10 Jahre SEO Day mittlerweile schon, der Wahnsinn, was da entstanden ist. Das ist ja jetzt auch eine komplette Woche draus geworden. Also es hat ja mit dem SEO Day angefangen. Es gibt jetzt den PPC Day, den Messenger Marketing Day mit dazu. Also eine komplette Marketingwoche in Köln. Und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wie die 10-Jahres-Party nächstes Jahr aussehen wird. Und würde mich dann freuen, dann den einen oder anderen da auch zu treffen von euch. Also vernetzt euch da gerne mit uns auf Twitter oder schickt uns eine E-Mail an podcast@speedrank.app. Und da könnt ihr dann gerne schon mal sagen, ob ihr Bock habt auf den SEO Day nächstes Jahr, was ihr schön fandet, was ihr vielleicht nicht so schön fandet. Und vielleicht sieht man sich spätestens dann im nächsten Jahr wieder in Köln. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich nächstes Jahr auf dem SEO Day zu sehen, spätestens dann, und wünsche dir bis dahin noch viel Spaß und Erfolg mit dem Optimieren deiner Website. Bis dann. Tschüss.